Servus und willkommen, hier sind Anna
und Manu. Wir wissen wenig, haben viele Meinungen und noch mehr Fragen.
Willkommen bei Ignorant Iserant, dem Podcast aus der Isar-Metropole, der grantelt und erklärt und mit vollem Munde diskutiert.
In Ignorant Iserant nehmen wir euch mit durch die absurde Welt des Alltags mit ihren kleinen und großen Aufregern.
Warum dauert alles immer so lang? Was ist eigentlich eine medizinische Indikation? Und warum wird man wegen Bürokratie manchmal wahnsinnig?
Wir schauen genauer hin. Was steckt wirklich hinter den Berufen? Wir sprechen mit Menschen, die es wissen oder zumindest so tun, als ob.
Und weil Granteln hungrig macht, testen wir, was Lieferdienste so bringen. Im doppelten Sinn.
Guten Tag.
Hallo.
Was haben wir denn heute Unschönes wieder vorgenommen?
Ach.
Selbstliebe, Selbstwahrnehmung, Selbstachtung.
Eigenverantwortung.
Was ist das denn?
Das war mir
was
so
ist das
klar.
denn?
Das,
Erklär
was du manchmal
mal.
Nicht tust.
Ach ja, sich um sich selbst kümmern und nur für die anderen da sein, um sich aufzuopfern?
Nee.
Ja, ja. Was denn dann?
Also das gibt's ja in ganz vielen Bereichen des Lebens, würde ich mal sagen.
Ist das nicht sogar teilweise Inhalt des Lebens?
Tatsächlich ist das so. Verrückt.
Ja.
Und witzigerweise können wir sogar aus unseren beiden Berufsfeldern was für eine Eigenverantwortung erzählen, weil wir ja ganz oft mit Menschen zu tun haben, die eben die Eigenverantwortung für das eigene Handeln und für den eigenen Körper oder für was auch immer nicht übernehmen können, wollen.
Ja, da haben wir im Endeffekt aus beiden Perspektiven was zu erzählen. Du siehst es natürlich immer die Konsequenzen.
Ja, nicht nur das tatsächlich. Also ich sehe das schon auch, also nicht nur die Konsequenzen, sondern ich sehe, tatsächlich bin ich live dabei, wenn die Menschen die Verantwortung abgeben.
Ach ja, stimmt. Eigentlich übernimmst du ja die Verantwortung und setzt dann da an, wo die anderen aufgehört haben, die Eigenverantwortung zu übernehmen. Also
ja,
die teils vorhandene
anderem.
Oder nicht vorhandene Eigenverantwortung.
Ja, du ja auch mit deinem Job.
Ja, ich überlege jetzt gerade mit der Eigenverantwortung. Bei mir ist es halt so, dass sich die Eigenverantwortung dann teilweise einfach auf die nächste Generation auswirkt. Das ist halt dann schwierig.
Ja, aber wusstest du, ich meine, im ärztlich-ethischen Handeln ist es ja schon so, dass man sagt, der Arzt ist verpflichtet, dem Menschen keinen, also es heißt ja nicht, der Arzt muss heilen, das geht ja gar nicht, sondern Schaden abwenden und begrenzen. Das ist quasi unsere Aufgabe und so heißt es auch. Aber wusstest du, das wusste ich gar nicht, das wurde mir jetzt vor kurzem erzählt, da bin ich fast aus allen Wolken gefallen. Wusstest du, was Paragraph 1
ist? Bist du dir sicher, dass du in den Himmel kommst?
Ich?
Ja. Nur weil er Ärztin heißt, heißt es ja auch nicht, dass du immer so perfekt bist.
Ich bin überhaupt gar nicht perfekt, das hat auch niemand gesagt. Aber tatsächlich habe ich ja, jetzt hast du mich rausgebracht.
Kennst du das nicht, wenn man einen normalen Handlungsstrang führt und dann einfach mal ins Seitenthema abrutscht?
Nein, kenne ich überhaupt nicht. Und außerdem, was willst du damit sagen? Ich bin nicht perfekt, hallo? Das wird schon wieder ein bisschen frech da von der Seite. Wir kennen uns einfach zu lange. Aber nein, weißt du, was in Paragraph 1 Sozialgesetzbuch 5 steht?
Lass mich mal, nee, ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt googeln.
Ja, soll ich es dir sagen?
Nö, danke, lass es. Will ich gar nicht wissen. Interessiert mich nicht, wir machen jetzt hier an der Stelle Schluss. Und reden über irgendwie Pizza oder so.
Oh, Pizza ist auch gut.
Ja.
Ich erzähle es dir trotzdem. Und zwar steht da wortwörtlich, Zitat, die Versicherten sollen durch eine gesundheitsbewusste Lebensführung, durch frühzeitige Nutzung von Vorsorgeangeboten und durch aktive Mitwirkung an Behandlungen zur Erhaltung und Wiederherstellung ihrer Gesundheit beitragen. Das ist quasi ein Paragraph in einem Gesetzbuch. Das heißt konkret, der Mensch ist mitverantwortlich für die eigene Gesundheit und du musst dich gesund ernähren, du sollst Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen und du sollst, wenn der Arzt sagt, hören Sie auf zu rauchen, dann hörst du auf zu rauchen.
Aber da steht auch, dass die Krankenversicherung als Solidargemeinschaft die Aufgabe hat, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen und oder ihren Gesundheitszustand zu verbessern. Also können wir das doch einfach der ganzen Krankenkasse geben.
Aber in Paragraph 27 steht wieder, Versicherte haben Anspruch auf medizinische Versorgung, soweit sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Aber du hast auch die Verpflichtung, mitzuwirken, diese Krankheit quasi, die Verschlimmerung der Krankheit zum Beispiel zu verhindern.
Also eine Mitwirkungsverpflichtung.
Ja.
Für deine eigene Gesundheit. Ich finde das ja schon ein bisschen dreist.
Ist voll verrückt. Ja, ich habe das tatsächlich oft. Also man muss ja auch sagen, ich glaube, das ist so ein bisschen auch der früheren Zeit geschuldet, als es total en vogue war, dass man abends halt als Mann oder auch als Frau sein Sektchen und vielleicht noch ein Apero und dann gab es noch was zum Nachtisch, einen kleinen Dessertwein und der Mann ist dann noch irgendwie ins Raucherzimmerchen gegangen und hat dann noch irgendwie 2, 3, 5
in die Bibliothek
getrunken. In die Bibliothek, entschuldige bitte. Bei meinem Opa war es ein Kammerl im Keller, muss man sagen. Aber es war ganz hübsch eingerichtet. Also es war ganz hübsch eingerichtet wie so eine Bauernstube. Aber
bei meinem Großvater nannte sich das noch Herrenzimmer.
Ah ja, guck.
Ja. Genau.
Genau. Ah, übrigens heißt es nochmal ganz klar zusammengefasst und ja, jedenfalls jetzt gehe ich nochmal rüber zu dem Thema. Es ist so, dass es natürlich früher sind die Leute ja auch so aufgewachsen. Der Vater raucht, der Papi trinkt mittags schon sein Helles und abends gibt's halt noch ein Schnapsal dazu und das ist alles, das war ja alles, ich meine auch meine Oma, wenn ich mir das angucke, das hat zum guten Ton gehört. Da in den 60er, 70er Jahren, da haben die ja alle geraucht. Und wenn ich mir überlege, also das...
Gut, das war halt dann noch das nette Bi-Männchen in der Werbung, das dir gesagt hat, hast du Stress, möchtest du runterkommen, dann rauchst du eine Zigarette.
Ja, früher gab es sogar Sachen, hieß
oder
es,
hier diese Werbung Frauengeist,
für,
Frauengeist.
Ja, genau, für hysterische Frauen, wo halt einfach dann mal Schnaps drin war. Hast du dir ja, einfach genau. Mal mittags schon einen hinter die Binde gekippt.
Ja, und, oder auch das bis jetzt wahrscheinlich immer noch populäre Melissengeist oder Frauengeist.
Klosterfrau Melissengeist.
Ja, dass man natürlich nur verdünnt trinken soll.
Ja,
aber das ist auch ein
Wenn's war. Oben zieht und hinten reißt, Klosterfrau Melissengeist.
Genau.
Ja, genau. Ich meine, gut, da ist man vielleicht auch unwissend gewesen, aber gerade in der heutigen Zeit muss man sagen, die Menschen sind schon für sich selber auch mitverantwortlich und auch tatsächlich finde ich, mittlerweile ist es, ich habe ganz oft Patienten, die kommen und dann fragst du, warum nehmen sie denn zum Beispiel Blutverdünner? Das ist so ganz typisch, ne? Blutverdünner. Mhm. Und das ist ja auch gar nicht so banal, ne? Wenn du wenn du hinfällst, kannst du eine Hirnblutung im schlimmsten Fall auch mal kriegen oder es blutet halt ewig, dann sagen die Patienten zu mir, ja, das weiß ich jetzt nicht, warum ich den nehme, den hat mir halt der Doktor verschrieben. Und dann gucke ich die Patienten immer an, das habe ich schon meinen Großeltern damals gesagt und habe gesagt, ihr dürft das auch alles hinterfragen und ihr dürft auch mal nachfragen, warum ihr was bekommt, weil letztendlich muss es ja der Mensch auch immer verstehen und ich finde, das ist zum Beispiel meine Verantwortung als Arzt, dem Patienten zu erklären, warum was gemacht wird. Die Verantwortung vom Patienten ist aber dann meine Ratschläge, wenn ich mir schon die Mühe gebe, ihm das so verständlich zu erklären und nicht aufzuoktroyieren, dann ist es seine Verantwortung, auch meine Arbeit insofern zu erleichtern, als dass er meinen Handlungsempfehlungen folgt. Ich meine, wir sind ja verpflichtet, die Patienten immer mit einem Arztbrief nach Hause zu schicken. Dann habe ich einen Patienten gehabt, das war noch in meiner alten Stadt, in meiner alten Klinik. Der kam nach einer Woche wieder. Gleiches Problem. Und dann habe ich gesagt, ja, sagen Sie mal, warum haben Sie denn das und das nicht gemacht? Ja, das wusste halt nicht. Habe ich gesagt, ich habe Ihnen das doch in Brief unten reingeschrieben, dass Sie das und das und das machen sollen. Ich habe Ihnen sogar gesagt, dass Sie das und das machen sollen. Ja, meinen Sie, ich lese die Briefe, die ich vom Arzt mitkriege?
Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch teilweise schon Arztbriefe mitbekommen, die ich auch ganz brav gelesen habe. Die hatten so viele Rechtschreibfehler und waren grammatikalisch so schlecht. Klar, ich kann es verstehen, Zeitdruck, Arbeitsbelastung, dass ich verstehen kann, dass er den einfach nicht gelesen hat. Nein, das ist ein Witz. Ich verstehe das.
Das ist aber warum deine eigene
schreibt.
Verantwortung.
Ist es genau, es ist deine eigene Verantwortung, das Ganze über zu lesen.
Genau.
Aber bei der eigenen Verantwortung gehst du ja auch eigentlich immer davon aus, dass die Personen das so auch in der Lage sind und imstande sind, das Ganze zu verarbeiten, haben auch die mentale und psychische Stabilität, das Ganze auch wahrzunehmen und sich auch dem zu widmen. Du brauchst ja irgendwie auch, weiß ich nicht, eine bestimmte intrinsische Motivation für dich selbst zu sorgen.
Oh, intrinsische Motivation lieb ich ja.
Ja, liebe ich
Lie
auch.
liebe
Mein
ich ja.
liebster Spruch zu dem Ganzen ist ja, extrinsisch die intrinsische Motivation zu wecken.
Ja, ich muss ja sagen, wir haben sehr viele Patienten, auch gerade da, wo ich vorher gearbeitet habe, mit Suchtproblemen. Und man muss ja sagen, jede Sucht ist eine Erkrankung. Und ich finde, da kann man nicht einfach, was ich zum Beispiel ganz schrecklich fand, oder natürlich ist man manchmal abgeschreckt. Die sind zum Teil auch aggressiv, die bauen sich vor allem auf. Auch ich, auch eine Kollegin von mir, wir haben beide schon mal eine geklebt gekriegt von Patienten, wurden bedroht. Aber trotzdem sind es kranke Menschen.
Genau.
Und es ist aber so, die kommen oftmals in die Klinik und erwarten, dass ja, dass du sie jetzt von allen Problemen heilst und sie danach rausgehen. Und jetzt nehmen wir mal zum Beispiel Alkohol. Alkohol ist so ein Problem, das ja viele Leute heutzutage gar nicht als Problem wahrnehmen. Immer noch nicht, weil es immer noch
Ja.
eine gesellschaftlich anerkannte Droge ist. Und ich möchte mich da jetzt nicht mit dem moralischen Zeigefinger hinstellen, weil auch ich ganz gerne mal wirklich ein Aperol trinke und ich trinke auch mal ganz gerne ein bisschen Prickelwasser. Aber trotzdem muss man immer, man darf nicht so laissez-faire damit sein. Und wenn ich eine Alkoholkrankheit habe, dann ist jeder Tropfen verboten, jeder alkoholfreie Wein ist verboten, jedes alkoholfreie Bier ist verboten. Dann darf ich da einfach gar nicht mehr in die Gegend kommen von Alkohol. Und ich glaube, das Extremste in meinem alten Krankenhaus war ein junger Mann, der 40 Jahre alt war, also 40 für einen Alkoholiker mit schwer geschädigter Leber, das ist schon sehr jung. Der mit seiner Nadel im Arm zum Kiosk gegangen ist und Bier getrunken hat. Und der Kiosk war außerhalb des Krankenhausgeländes. Also wir haben natürlich nicht auf dem Krankenhausgelände Bier verkauft. Und dieser Patient, den habe ich dann erwischt. Und dann sagte er, ja, dann komme ich halt wieder zu Ihnen und Sie richten das schon wieder. Nein, nein. Da muss eine intrinsische Motivation da sein, weil sonst, und das fand ich in meinem Studium ganz schrecklich, wir waren in der Psychiatrie und dann sagt der Psychiater in der Suchtabteilung, sagt der, 70% von denen, die hier sind, schaffen es eh nicht. Das hat mich total erschreckt und dann sagt der, weil da die intrinsische Motivation einfach gar nicht da ist. Die denken, sie kommen hierher, machen den Entzug und damit ist es gegessen und erledigt. Aber die Menschen haben überhaupt nicht die intrinsische Motivation, etwas zu ändern.
Woran fehlt es denn immer? Fehlt es an der Erkenntnis? Ist Ihnen das zu schwer und zu aufwendig? Das kann ich mir vorstellen, dass Ihnen das einfach der Weg dorthin, man probiert natürlich, als Mensch probierst du ja auch immer, möglichst die einfachsten Wege zu gehen. Deshalb kommen ja auch die Patienten zu euch, um sich gerade dann von Alkoholkrankheiten kurieren zu lassen, beziehungsweise die Symptome lindern zu lassen. Aber sich dem Problem zu stellen und daran auch zu arbeiten, das ist halt einfach, das ist, du als Mensch probierst das natürlich auf dem einfachsten Weg, das zu vermeiden oder
Also,
beziehungsweise zu kurieren.
ich glaube, es gibt halt mehrere Faktoren natürlich. Also zum einen ist es das, es gibt wohl, das habe ich irgendwo im Ärzteblatt mal gelesen, irgendwelche Enzyme, die dafür ausschlaggebend sind, ob du schneller Oxytocin und diese ganzen Glücksendorphine ausschüttest oder
Genau.
ob du es eben nicht schnell ausschüttest. Und die Menschen, die das schnell ausschütten, sind viel suchtempfänglicher als Menschen, die das nicht super schnell ausschütten, sondern die vielleicht was mehr brauchen. Und das hat nichts damit aber zu tun, dass diese anderen Menschen nicht glücklich sind, aber die haben halt einfach nicht diesen Trigger. Für die bedeutet zum Beispiel Alkohol nicht, ich bin jetzt glücklich, sondern die können auch
Ja.
ohne Alkohol glücklich sein, oder?
Und dann gibt es eben diejenigen, die tatsächlich dann beispielsweise auch eine genetische Vorbelastung haben, die auf
Klar.
Alkohol einfach sehr stark ansprechen. Und für die ist die Hemmschwelle dann sowohl keinen Alkohol zu trinken, als auch wenig Alkohol zu trinken, einfach nur was ganz anderes.
Naja, auch das Vergessen. Oftmals sind das ja gerade bei den wirklich schwer Drogenabhängigen, also ich rede jetzt nicht von Alkohol, Zigaretten und vielleicht Marihuana, sondern von den wirklich harten Drogen, sind es ja auch oft einfach Geschichten, die man selber nicht erfassen kann. Und viele versuchen immer wieder rauszukommen, aber dann auch der falsche Freundeskreis und dann triffst du doch
Genau.
mal jemanden und redest über alte Zeit und dies, das, keine Ahnung was. Und natürlich ist das schwierig, aber trotzdem, ich habe einen Patienten gehabt, den habe ich wahnsinnig bewundert. Das war ein Mensch, der früher, ja, ich meine, ich kann es ja sagen, ich habe in Frankfurt gewohnt. Also Frankfurt ist ja wirklich nicht dafür bekannt, dass es da keine Drogen gibt. So, da hatte ich einen Patienten, der lange Jahre drogenabhängig war, wirklich Heroin gespritzt hat, Crack geraucht hat, glaube ich. Ich weiß auch nicht, was alles. Und der ist gut klar mit Substitution, aber der hat sich komplett, der hat einen Beruf, der hat eine Familie, der geht arbeiten, der hat's geschafft. Und der sagt, aber ich will damit nichts mehr zu tun haben. Er ist mit seiner Familie aufs Land gezogen, damit er ja nicht mehr irgendwie ins Bahnhofsviertel von Frankfurt kommt. Und der hatte diese intrinsische Motivation. Der hat gesagt, es muss anders werden. Ich habe den Wunsch, dass es anders wird. Und für den, klar, der hatte dann auch die Unterstützung natürlich. Der hat wahrscheinlich seine Frau ihm geholfen. Und da war viel sicher dabei, was ihn auch bewegt hat, da die Motivation. Aber die intrinsische Motivation ist in vielen Dingen so wichtig, auch wenn du zum Beispiel im Krankenhaus liegst. Da ist es ja hier in Deutschland so, du hast ja ein wahnsinnig gutes Gesundheitssystem in Deutschland, auch wenn es viele Leute nicht so sehen. Gerade so diese umfassenden Abklärungen, zum Beispiel, du kommst mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus und dann fällt dem Arzt auf, der hat dicke Beine, dann wird gleich noch das Herz mit abgeklärt und dann ist vielleicht auch noch der Blutspiegel nicht ganz so top, dann kriegst du noch eine Magenspiegelung. Das gibt's ja in keinem anderen europäischen Land oder in den wenigsten, muss man jetzt schon fairerweise sagen. Da gehst du dann nach Hause. Und im Zweifel musst du dir halt einen Termin suchen bei irgendeinem Arzt und
Aber das
genau.
liegt grundsätzlich eben auch an den Kosten, die Sie abrechnen können, wenn Sie halt dann auch mögliche Folgeerkrankungen erkennen oder
Nein,
sehen.
das
Das
hatten wir doch in
nicht.
dem DRG-Podcast.
Dass das gar nicht mehr so viel bringt. Warum
Das
machen Sie es
bringt,
dann?
weil wir als Ärzte trotzdem irgendwo ja auch eine ethische Verantwortung in uns selber spüren, ne?
Ist es dann
Also,
auch in den Leitfaden im Endeffekt so
nö,
dargestellt?
nö, nö. Also nicht zwingend. Aber trotzdem würdest du ja einen Patienten, wenn der da ist und der hat vielleicht noch ein Problem vom Herzen, den würdest du ja jetzt nicht sagen, ja, dann gehen sie nach Hause und suchen sich einen Kardiologentermin, der vielleicht irgendwie in 4 Monaten stattfindet, sondern sagst du, naja, jetzt ist er schon hier und der braucht eh noch 3 Tage Antibiotika, komm, jetzt machen wir halt noch mal schnell den Herzultraschall. Weißt du, wie
Die
ich meine?
unterschiedlichen Sachen mit, um eben dann auch der Ursache so ein bisschen auf den Grund zu gehen
Naja,
und
eine
auch die anderen
Lungenentzündung und
Krankheiten.
ein Herz unter Ultraschall sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das sind schon zwei verschiedene Erkrankungen auch im Zweifel. Aber letztlich ist es halt so, das ist hier in Deutschland, ist es so, das wird halt, ja, man macht es halt einfach mit. Und das ist auch das, was mich manchmal so ein bisschen ärgert, ehrlicherweise, dass dieses Anspruchsdenken halt dann auch da ist. Und der Patient zum Teil 20, 30 Jahre nie irgendwie bei einer Vorsorge war, hat schon irgendwie mal eine Lungenerkrankung, aber geht nicht regelmäßig zur Lungenuntersuchung, geht nicht regelmäßig zur Herzuntersuchung, was auch immer. Ich meine, dass man mit 60 Jahren vielleicht nicht mehr das Herz von einem 20-Jährigen hat, das dürfte ja eigentlich jedem klar sein. Und da dann sich aber mal hinzustellen und zu sagen, okay, und jetzt suche ich mir einen Kardiologentermin und lass mir das halt einmal anschauen. Das ist halt nicht so. Oder auch die älteren Damen. Dann fragst du, wann waren sie zuletzt beim Gynäkologen? Ach, hören, ich habe ja meine Periode nicht mehr, da gehe ich nicht mehr zum Gynäkologen. Ja, aber Brustkrebs hat halt seinen Peak, sage ich mal, in so einem postmenopausalen Alter, also so 50, 60, sowas. Und dann denkst du dir, ja, Vorsorge gehört halt nicht mit 50 abgeschafft, sondern muss man
Aber
halt.
woran liegt es denn, dass die Menschen das nicht wissen? Ist es dann teilweise einfach, weil man ihnen das selbst nicht beigebracht hat, weil es auch das Umfeld teilweise nicht macht? So kann ich mir das erklären. Also im Freundeskreis ist es so, wir gehen fast irgendwie, so wie wir ja teilweise irgendwie gemeinsam zum Friseur gehen, beziehungsweise zumindest zum selben Friseur im ähnlichen Zeitabstand ist es auch so, dass wir zum Hautarzt gehen im selben Zeitabstand. Also mein bester Freund, der ging zum Hautarzt, hat sich untersuchen lassen, ob es nicht irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Und das hat mich daran erinnert, dass ich auch wieder den Termin machen muss, um das Ganze überprüfen zu lassen. Und so geht es auch mit Zahnarzt, Zahnreinigung.
Ich glaube, das hat schon auch mit der Aufklärung zu tun. Ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, ja, dass die Leute einfach in jüngeren Jahren die Aufklärung natürlich viel mehr stattfindet. Die Leute aber auch, ich merke das ja selber auch an meinen Eltern, ne? Da kannst du gegen eine Mauer reden. Machen ja, nicht das, was man sagt.
Das ist ja auch wieder witzig. Das ist ehrlich gesagt auch spannend, weil sie es eigentlich auch besser wissen müssten.
Ja, stimmt schon. Aber tatsächlich muss man sagen, nochmal zur intrinsischen Motivation. Mein Großvater hat es mit 85 Jahren unter Blutverdünnertherapie die Treppe runtergekegelt. Und dann hat er eine Hirnblutung gehabt. Und klar, am Anfang war der komplett neben der Spur. Also der hat gedacht, er ist mit seiner Familie an der Ostsee. Die Familie war aber seine Eltern. Also natürlich war das nicht so. Aber als er dann wieder halbwegs klar wurde, der ist die Treppen hoch und runter in diesem Krankenhaus gelaufen, weil er gesagt hat, meine Motivation ist, ich möchte weitermachen. Und das ist so, ich sehe das ganz oft bei uns, die Patienten und auch die Angehörigen legen die Patienten ins Bett, besuchen die Patienten, sitzen neben dem Bett, Mai, bleibst halt schön liegen. Pro Tag verliert ein alter Mensch, ein geriatrischer Patient, also über 65, 5% Muskelmasse. 5%
pro Tag?
Pro Tag.
Das ist richtig viel.
Das ist richtig viel.
Liegt es an der falschen Ernährung im Krankenhaus oder beziehungsweise da auf Station?
Nein, das liegt einfach daran, dass die halt viel schneller abbauen, weil die ja eh nicht mehr so viel haben. Ältere Patienten, da ist es ja so, dass sie grundsätzlich weniger Sport machen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Der Sport im Alter nimmt ja ab. Ja. Klar, weil es halt einfach anstrengender ist. Ich verstehe das auch. Also,
wobei das ja eigentlich, das sind einfach so Faktoren, gerade wenn es anstrengender wird, müsste man eigentlich auch wirklich mehr machen. Also ja. Wie Sport, da gibt es ja auch dann, weiß ich nicht, von Yoga über Gewichte heben. Das ist eigentlich super spannend und auch super wichtig. Ich habe bei mir im Fitnessstudio habe ich eine ältere Dame, die ist, ich glaube, 70, 75.
Ja.
Unabhängig davon, dass wir ungefähr immer zum selben Rhythmus gehen, stemmen wir auch dieselben Gewichte. Nein, nein, das nicht. Aber das sehe ich bewundernd an. Die hat sich da ihre Routine aufgebaut und die geht da stur hin. Und der ist das vollkommen egal, wer um sie herum hüpft, sondern sie macht das und sicherlich auch nicht. Sicherlich, um auf der einen Seite natürlich eine bessere Haltung zu haben, Muskulatur aufzubauen, aber für sich selbst.
Osteoporose-Prophylaxe, das ist eine komplette Osteoporose-Prophylaxe, auch für die älteren Menschen. Und zum Beispiel mein Schwiegervater, der ist auch nicht mehr ganz jung. Ich sage jetzt nicht, wie alt er ist, aber er ist auch keine 20 mehr.
Aber er sieht aus wie 70.
Ja, und der steckt uns aber auch sportlich gefühlt alle in die Tasche. Also, wenn man mit dem spazieren geht, ja, das ist ein mittelschwerer Gewaltmarsch. Und der macht halt einfach viel Sport. Also, der macht wirklich jeden Morgen Laufband. Der geht in den Wald, der geht die Berge hoch und runter. Der macht Krafttraining. Und warum? Es ist einfach im Alter wichtig. Es stützt und schützt die Knochen. Es ist natürlich, die Patienten im Alter werden immer wackeliger auf den Beinen. Das Gleichgewichtssinn, der lässt nach. Das ist natürlich durch diese Stärkung der Rumpfmuskulatur. Aber gerade kommt die Stabilität zurück. Und diese intrinsische Motivation, die mein Schwiegervater zum Beispiel hat, die alte Dame bei dir im Fitnessstudio hat, die auch mein Großvater hatte. Ich meine, mein Großvater hat uns hier die Alpen hochgescheucht. Mein Bruder und ich, wir haben Zeta und Mordio geschrien. Und meinem Großvater war das komplett egal. Der hat gesagt, jetzt geht's noch mal 100 Meter weiter und da vorne um die nächste Kurve und komm, die nächste Kurve nehmen wir auch noch mit. Und zack.
Das war doch immer die billige Ausrede, einen runden Berg oder einen kreisförmigen Berg hochzugehen und dann jedes Mal zu sagen, um die nächste Kurve, dort hat man dann den Gipfel erreicht.
Ja,
und es dauerte dann 3 Stunden, bis dieser Gipfel auch tatsächlich kam.
Ja, gefühlt. Und diese intrinsische Motivation, habe ich das Gefühl, die fehlt einfach dem Gros der Patienten. Also generell, weißt du, wie ich meine?
Genau. Und das wäre jetzt auch das gewesen, dass das unabhängig vom Alter, also das mit dem Sport kannst du ja auch auf 70-Jährige, 60, 50, 40, 30 runterbrechen.
Total.
Das sieht man in der heutigen Generation, wenn du dir ansiehst, wie die Zeiten am Bildschirm steigen durch die Digitalisierung. Die Kinder und Jugendlichen bewegen sich weniger. Und natürlich auch Umweltfaktoren wie Unternehmen, die eigentlich wollen, dass du permanent konsumierst, sei es digital oder tatsächlich oral, kann man das so sagen, dass du Essen zu dir nimmst und solche Sachen.
Ja.
Das wird einen auch nicht leicht gemacht. Das muss man ja auch sagen, da diese Eigenverantwortung zu übernehmen.
Natürlich, auch gerade mit den Kindern, ja. Also das ist ja, das fängt ja schon im Supermarkt an.
Das fängt in der frühkindlichen Erziehung an. Das, was du deinen Kindern vorlebst, werden die Kinder im Endeffekt ja auch später dann so übernehmen. Es gibt Studien darüber, dass wenn du in der Kindheit und Jugend übergewichtig warst, dann wirst du es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Alter sein.
Ja, Kinder, die übergewichtig sind, genau, werden wahrscheinlich nie normalgewichtig sein. Das, was ich halt meine, ist aber auch zum Beispiel da, ist wieder der Staat gefragt, ne? Wenn du in den Supermarkt gehst, was steht denn an der Kasse? Da sind die bunten Süßigkeiten. Was steht auf Augenhöhe? Da sind die bunten Chips, da sind die bunten Schokoladensachen. Wenn ich bei mir in den Rewe reingehe, der bei mir in der Straße ist, da kommst du wie überall durch die Gemüse- und Obstabteilung und dann kommt direkt ein Abteil, wo die ganzen Haribos und bunten Schokoladen sind. Und da muss jeder muss dadurch. Und für Kinder, ich sehe da so oft verzweifelte Mütter mit schreienden Kindern, die sagen, nein, es gibt jetzt keine Schokolade. Und das Kind, das macht da mittelschwere Aufriss. Das kann ich schon verstehen, dass das auch belastend ist. Und ja,
also da fallen mir sogar jetzt ganz kurz zwei Anmerkungen ein. Freunde von mir, die machen das sehr geschickt. Die kaufen alles nur noch online ein, so dass das dann direkt zur Haustür geschickt wird, so dass sie gar nicht in die Situation dieser Quengelware kommen. Das fand ich eigentlich eine gute Idee.
Ja.
Und das andere, was mir hierzu spontan eingefallen ist, unser Landwirtschafts- und Ernährungsminister aus der Ampelkoalition, der wollte genau das entschärfen. Indem man sagt, dass eben die Süßigkeiten nicht mehr in Reichweite der Kinder sind,
ja,
so wie es jetzt eben ist.
Total gut.
Und das haben sie nicht geschafft.
Total gut. Und das ist ja auch das, was England zum Beispiel. England hat ja die Sugar Tax eingeführt, also die Zuckersteuer, wo ja tatsächlich auch seit April 2018 zum Beispiel die Softdrinks, also die Hersteller, zahlen zum Beispiel 18 Pence pro Liter, wenn 5 bis 8 Gramm Zucker in 100 Milliliter Softdrink drin sind. Und 24 Pence bei mehr als 8 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Das heißt, was haben die Hersteller gemacht? Die haben natürlich gesagt, nee, wir wollen das nicht. Sondern die haben halt einfach den Zucker reduziert zum großen Teil.
Ja, genau. Und das müsste man dann eben auch in den anderen Bereichen machen. Und
genau,
dann sind wir nicht nur hier beim Zucker, sondern dann sind wir auch bei Fett. Kannst du dir auch an die Werbung erinnern aus den 60er und 70er Jahren? Bleib jung, bleib schlank, trink Zucker, also diese Zuckersachen. Oder Zucker ist gut für die Figur und wie sie alle hießen.
Nee.
Das muss ich dir mal schicken, aber es gab wirklich Werbung, die gesagt hat, bleib schlank und dünn, wenn du jetzt Zucker zu dir nimmst oder solche Sachen.
Oh, okay, das ist krass.
Da gab es diesen Wettstreit zwischen Fett und Zucker. Die Fettindustrie hat immer gesagt, Zucker ist schlecht. Und in den 60er, 70er Jahren schlug das Ganze um. Und die Zuckerindustrie hat für sich das Monopol behauptet, eben schlank und gesund zu machen.
Ja.
Und peu wurden ja dann auch die ganzen Zuckerzusatzstoffe erhöht in allen Lebensmitteln.
Ja, Leitprodukte und so weiter und so fort. Aber das ist halt schon, also, und da hat ja der Staat eingegriffen, aber das wollen wir ja auch nicht. Also, in Deutschland, das ist ja so ein bisschen paradox, Auf der einen Seite sagt man, man darf den Menschen nicht die Eigenverantwortung absprechen, aber der Mensch ist ja zu einem Großteil nicht fähig. Eigenverantwortung zu übernehmen.
Ja, aber du gehst ja hier von einem Konstrukt aus, dass dieser Mensch geboren wird ohne Einflüsse von außen, weder Eltern, Kinder oder Freunden, Industrie, Unternehmen, die dich in irgendeine bestimmte Richtung manipulieren wollen. Aber das stimmt ja gar nicht.
Ja, aber schau mal, wir sind doch beide auch in einer Gesellschaft groß geworden, in der Süßigkeiten, ich hatte eine Freundin, die hat eine ganze Süßigkeiten-Schublade gehabt. Und da konnte sie sich immer rausnehmen, was sie wollte. Und wir sind doch beide in einer Zeit groß geworden, wo das, mein Vater hat im Keller, da war immer Schokolade da, immer Schokolade.
Genau.
Aber trotzdem sind wir doch beide so eigenverantwortlich, dass wir sagen, man muss was für die Gesundheit tun und wir essen doch auch nicht jeden Tag Schokolade. Also das, verstehst du, was ich meine? Wir haben doch diese Eigenverantwortung, dass man sagt, man beschäftigt sich damit, mit der eigenen Gesundheit.
Ja, aber auch bei uns ist es teilweise, also zumindest für mich ist es teilweise so, je nachdem, wie viel Stress in der Arbeit war, dann nehme ich eben Essen oder auch Schokolade, um mich damit maßgeblich oder zumindest mir einzureden, dass ich mich damit beruhigen würde.
Ja, aber du gehst, also
aber ich gehe auch regelmäßig zum Sport, ja.
Genau, also das ist ja der Punkt. Und natürlich schaut man trotzdem, dass man sich halbwegs gesund ernährt. Du isst ja auch Gemüse, also es geht ja nicht, du schiebst ja nicht abends die Tiefkühlpizza in den Ofen und dann isst du zum Nachtisch noch ein halbes Glas Nutella. Darum geht es ja, es geht ja um die generelle Verantwortung. Und das kannst du mir nicht erzählen. Jeder weiß, dass es ungesund ist.
Aber mir ging es eher um den Punkt, dass du grundsätzlich, also vielleicht möchte ich jetzt auch die Menschen da so ein bisschen die Angst nehmen, aber die sind zu einem Großteil natürlich verantwortlich für die Situation, in die sie gekommen sind. Aber zu einem gewissen Teil wurden sie dann auch von externen Faktoren einfach beeinflusst.
Ja, gut, das kann schon sein. Aber also vielleicht bin ich da auch tatsächlich einfach, vielleicht würde ich mir das auch einfach wünschen. Und ich finde aber trotzdem, jeder muss in gewissen Dingen eine eigene Verantwortung für sich und sein Leben übernehmen. Ob das jetzt ist, ich muss mich um meine Schulbildung kümmern. Das kann man, finde ich, gerade von Jugendlichen und Kindern schwer erwarten, weil die einfach noch nicht so weit sind. Aber wenn ich Kinder in die Welt setze, muss ich dafür verantwortlich sein, diese Kinder möglichst gut in die Zukunft zu bringen. Das ist das Nächste. Ich muss mich um mein Alter kümmern. Ich muss vorsorgen. Und ich meine ganz ehrlich, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich nicht in die Rentenkasse einzahle, sondern in die berufsständische Versicherung für meine Rente. Ich zahle da auch nicht wenig ein, aber ich bekomme halt auch später dementsprechend genug raus. Und trotzdem sorge ich noch privat vor, überlege mir, was kann ich noch machen, schaue, dass ich mich weiterbilde, damit ich vielleicht noch mal ein bisschen irgendwann mehr verdienen kann. Und das sind ja alles Sachen, wo man sagen muss, muss eine eigene Verantwortung da sein. Und wenn ich diese Eigenverantwortung nicht übernehmen kann, weil ich es vielleicht vom Bildungsstand nicht schaffe, dann muss ich es Menschen erlauben, diese Eigenverantwortung zu übernehmen oder diese Verantwortung für mich zu übernehmen. Und das ist ja das ganz große Problem. Es gibt ja Menschen, die dann trotzdem machen, was sie wollen. Auch wenn du ihnen sagst, das ist nicht gut.
Ja, genau. Und das ist auch eine bestimmte Eigenverantwortung, aber sie müssen dann langfristig auch mit den Konsequenzen leben.
Genau, und mit den Konsequenzen wollen sie aber nicht leben. Das ist ja oftmals das Problem.
Ja, genau. Aber das wird im Endeffekt langfristig darauf hinauslaufen. Und dann rennen sie dann zum Arzt oder weiß ich nicht wohin und denken, sie können jetzt noch schnell die Situation retten. Ich denke mir immer, ich finde es brutal anstrengend. Man muss auf alles achten. Du musst auf deine gesunde Ernährung achten, du musst schauen, dass du nicht dumm daherguckst, beziehungsweise dass du nicht so viel am Handy und am Laptop bist, dass du nicht so viel arbeitest, dass du kein so hohes Stresslevel hast. Dann sollst du dich um deine Freunde und dein Privatleben noch kümmern. Das ist schon anstrengend. Ich finde es teilweise auch anstrengend, das immer wieder in Wellen sich um dir alles zu kümmern. Aber es ist langfristig, zahlt sich das auf jeden Fall aus. Aber viele können das nicht, oder hatten wir das schon mal, den Begriff YOLO?
Ja.
Die einen sagen YOLO, you only live once. Das hat ja zwei spannende Perspektiven. Einmal die Perspektive, das jetzt Und
Ja,
hier und das
genau.
andere, die langfristige Perspektive. Du lebst nur einmal.
Ja.
Das heißt, wenn du dich heute umbringst, bringt es dir am nächsten Tag nichts mehr. Ja.
Ich finde das halt, ich glaube, das ist, wird dir genauso gehen in mancherlei Hinsicht und ich merke das ja bei mir im Beruf so sehr. Ich finde, manchmal ist das so eine Sisyphos-Arbeit. Ich erkläre das
Ja,
dann den
ja.
Patienten immer so, dass ich sage, wissen Sie, zum Beispiel, ich habe eine Patientin gehabt, die war Diabetikerin und die hat die ganze Zeit trotzdem weiter Zucker gegessen. Da ist die Niere schon kaputt gewesen. Die ist auf einem Auge blind gewesen. Die Beine kaputt. Weißt du, so ganz, wirklich alles Mögliche. Und dann habe ich gesagt, dann sagt sie, ja, aber ihr geht's ja nicht gut. Jetzt möchte sie bitte schon wieder, dass wir sie heilen. Dann war die Niere aber so kaputt, dass du das Standard-Diabetes-Medikament nicht mehr geben durftest, ja, weil das zu gefährlich war. Dann Insulin wollte sie nicht spritzen, warum auch immer, keine Ahnung. Und dann war es, da kannst du ja dann auch nicht sagen, ja, sie müssen jetzt Insulin spritzen, sondern dann musst du das akzeptieren. Da gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten, um diesen Diabetes zu behandeln. Es gibt einfach, es ist auf dem Markt nicht verfügbar. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sie können Diät halten. Sie müssen einfach Diät halten jetzt. Dann guckt sie mich an und dann sage ich, wissen Sie, Sie können nicht Ihren Neuwagen mit Karacho 10-mal an die Wand fahren und ihn dann in die Werkstatt bringen und sagen, ja, jetzt möchten Sie einen Neuwagen haben, weil der alte ist ja kaputt. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, ach so, die Menschen gehen davon aus, dass wenn sie zum Arzt geht, dass der wieder heilen kann. Wir können nicht heilen. Wir können mit,
Die
ich,
Symptome behandeln.
das klingt jetzt ganz böse und ich bitte das auch nicht zu werten. Natürlich gibt es Fälle, in denen man heilen kann. Aber wenn ein Mensch jahrelang das Auto gegen die Wand gefahren hat, dann können wir nicht mehr heilen. Wir können immer nur mit dem Material, und das ist jetzt nicht, das soll jetzt, ich kann aus einer Karotte und einem Hamburger von McDonald's kein Fünf-Sterne-Menü zaubern. Genauso kann ich nicht mit einem schwer kranken Patienten, der sein Leben lang vielleicht geraucht hat, Diabetes hat und noch ein Alkoholproblem hat, den kann ich nicht wieder gesund machen. Das funktioniert nicht. Und das ist das, was die Menschen oder was für
Dass
viele
dieser
Menschen halt.
Irrglaube besteht, dass ihr im Endeffekt alles wieder gut machen könnt.
Genau. Und
Ja.
das ist leider so ein bisschen diese
Das
Eigenverantwortung.
Hintertreffen, man gibt so man gibt die Verantwortung für sich selbst einfach ab.
Genau, ja.
Und das, obwohl es eigentlich viele Möglichkeiten gibt, sich zu erkundigen. Erfahrungen gibt. Man kann ja heutzutage alles machen. Man kann ja ChatGPT fragen,
Gut, also
Google Gemini oder so welche Sachen.
wirst du einem 60- oder 70-Jährigen jetzt nicht mehr sagen können, fragen Sie doch ChatGPT, was Sie für Ihre Gesundheit tun
Ja,
können.
60 oder 70-Jährigen wirst du es nicht fragen können, aber
Genau, aber.
grundsätzlich wirst du andere Möglichkeiten haben, oder um dich dann irgendwie aufzuklären.
Ja, und das ist
Aber
leider.
es zeigt ja auch irgendwie inzwischen schon Wirkung. Zum Beispiel jetzt, du hattest vorhin den Alkohol angesprochen, also die Zahlen in Bezug auf den Alkoholkonsum sind bei den 20-Jährigen im Vergleich zu den 60- und 40-Jährigen massiv gesunken.
Voll gut, ja.
Und
Aber weil halt
auch,
die Aufklärung jetzt auch gut ist.
ja, weil die Aufklärung höher ist, auch in Bezug auf Rauchen sind die Zahlen auch sehr stark gesunken.
Ja.
Klar, dafür steigt ein bisschen Digitales
Cannabis, nicht
Konsum.
Digitales. Digitales wäre schlecht.
Digitales, ach so, ich meinte
Ach so.
digitaler Konsum. Digital ist nicht als Droge. Beruhigungsmittel.
Okay, aber Marihuana steigt natürlich. Und das ist auch eine Sache, die ich ja gar nicht verstehe. Da sind wir jetzt bei meinem Lieblingsthema, diese Cannabis-Legalisierung. Also ganz ehrlich, nur weil man dieses Argument, ja, aber Alkohol und Zigaretten sind ja auch erlaubt, das hinkt ja total. Ich kann doch nicht sagen,
Ja, dann schafft doch alles wieder ab.
Genau. Ich kann doch nicht sagen, ich habe zwei beschissene Dinge erlaubt. Deswegen erlaube ich jetzt einfach noch das dritte. Sondern ich muss das.
Warum denn? Es kommt auf den Faktor drauf an, aus welcher Richtung du das betrachtest. Wenn du siehst, also zumindest als Wirtschaftspolitiker könntest du jetzt so das Ganze so argumentieren, dass du sagst, na ja, die Umsätze aus den Tabak und Alkohol ist zurückgegangen. Wir müssen der Wirtschaft jetzt was Gutes tun. Wir führen jetzt ein neues Produkt an. Mit dem sie dann auch noch
aber
in
es
den
war
anderen
ja der Gesundheitsminister, der es ganz toll fand.
In anderen Berufsfeldern im Endeffekt einführt.
Ja, genau.
Und jetzt schauen wir doch erstmal, wie das Modellprojekt funktioniert und was die Studien dann hier dazu sagen.
Es gibt ja jetzt schon einen Anstieg von Psychosen bei Jugendlichen, seitdem es legalisiert ist.
Ja, das hattest du davor auch schon. Ich glaube, da musst du den Faktor
aber
Corona
nicht den
auch ausrechnen.
Ja, aber trotzdem. Und nicht umsonst gilt Cannabis als Einstiegsdroge. Der Markt ist, und das ist ja das Nächste, der legale Markt kann den Bedarf überhaupt gar nicht decken. Das heißt, die Leute rauchen trotzdem noch das gestreckte Marihuana vom Hauptbahnhof und das legal. Und das ist jetzt ein richtiges Problem, weil das zum Teil mit anderen Substanzen, und da kannst du in die Rechtsmedizin gehen, kannst fragen, das wird mit anderen Substanzen gestreckt und ich sag mal so, das ist nicht nur Backpulver, was da drin ist.
Ja, aber das ist doch eine weitere Argumentation, Cannabis vollumfänglich zu legalisieren.
Ja, aber
und
ich kann doch nur was,
umzustellen.
Also ich kann doch nur was legalisieren, wenn ich das auch gewährleisten kann, dass ich den Bedarf decke. Jetzt rauchen die Leute legal. Leute, die Cannabis, also die Dealer am Hauptbahnhof werden ja schon gar nicht mehr kontrolliert, weil du das überhaupt nicht mehr leisten kannst. Und in dem Cannabis ist gestreckter Mist drin. Das ist ja viel gefährlicher.
Ich mag halt einfach nur, ich mag tatsächlich den Geruch. Und ich fand die Szene in der Apotheke, ich war mal in der Apotheke, die auch Cannabis verkauft und da war die Situation ganz schön, dass die Apothekerin meines Vertrauens die unterschiedlichen Cannabis-Sorten dem Kunden einfach so angepriesen hat. Das war, als würdest du jetzt irgendwie beim Beck in der Parfümerie sitzen und dir würden unterschiedliche Parfums gezeigt werden.
Also seitdem ich aus Frankfurt wieder zurück bin, kann ich Cannabis nicht riechen und ich habe irgendeinen Nachbarn, ich weiß nicht, welcher es ist, der jeden Abend zwischen 21 und 23 Uhr Marihuana raucht. Gut, meine Schuld, wir schlafen immer bei offenem Fenster. Aber das zieht rein, das ist wirklich hochgradig ekelhaft.
Gut, aber auch hier ist es, so wie wir vorhin genannt haben, die Eigenverantwortung. Man muss sich eben darüber bewusst sein, dass wenn man das konsumiert, genauso wie Alkohol und Tabak, welche Spätfolgen das Ganze hat.
Ja, und aber trotzdem, ich meine, mal angenommen, also es scheint ja nicht so banal zu sein, weil trotzdem darfst du es ja nur 100 Meter entfernt von einer Schule konsumieren. Du darfst es nicht im Krankenhaus oder in Krankenhausnähe konsumieren. Also diese Einschränkung gibt es ja vom Gesetzgeber. Verstehst du, was ich meine? Also da muss die Eigenverantwortung dann schon so hoch sein, dass man sagt, es ist doch nicht so banal.
Das ist ja keine Eigenverantwortung mehr. Das ist jetzt einfach auch Schutz vor bestimmten Zielgruppen. Also, dass du in der Nähe von Schulen nicht kiffen sollst und solche, hat einfach dem Kinderschutz.
Ja gut, aber auch bei Krankenhäusern darfst du es ja nicht und du darfst ja bei uns trotzdem im Hof zum Beispiel rauchen.
Ja, da muss man da gucken, was die Begründung dafür ist. Das können wir uns alles mal anschauen. So, aber weißt du, was Cannabis macht?
Ich hätte noch so viel zu sagen.
Ja. Ich merke schon. Aber es läuft doch immer auf selber hinaus. Du möchtest, dass deine Patienten.
Nicht nur meine Patienten, ich möchte auch, dass du oder mein Mann oder wer auch immer, dass ihr einfach mal Eigenverantwortung für euer Handeln übernehmt. Zum Beispiel mein Mann. Mein Mann ist ja auch so ein ganz leuchtendes Beispiel für negierte Vorsorgeuntersuchungen. Der zum Beispiel geht gar nicht zur Vorsorge. Und bei dir gibt's ja auch so ein, zwei Sachen, wo man sagen könnte, oh, der Kollege, der könnte mal ein bisschen mehr auf sich achten. In gewissen Dingen. Eigenverantwortlich.
Ja, und das bin ich mir ja bewusst.
Ja, bewusst.
Das ist ja schon mal gut, weißt du? Das ist ja schon mal der erste Schritt zur Selbsterkenntnis.
Naja.
Gut. Aber weißt du, was Cannabis macht?
Du willst aufs Hungrig hinaus, ich weiß schon.
Nee, macht gut aussehend. Nein.
Nee, tut's nicht.
Nicht?
Nein.
Wo hast du denn bestellt?
Sag du mir erstmal, wo du, das war ja, dieses Mal waren wir bei Japanisch.
Ach, Japanisch waren wir. Und wir hatten ja gesagt, kein Sushi.
Genau, kein Sushi.
Ich habe trotzdem noch Sushi dazu bestellt. Aber das war jetzt gar nicht mal so. Warte mal, ich muss schon wieder suchen. Ich finde das immer nicht. Du schickst mir doch immer noch vor, weil du selbst nicht weißt, wo du bestellt hast, oder? Ah, Shiso in Bogenhausen hatte ich bestellt.
Aber Shizu,
Ja, spricht man das
das
so
ist
aus?
so. Also ich mag Shizu. Ich habe
Ja,
da
die waren
schon
noch
mal.
gut. Die waren auch richtig gut. Jetzt sage ich erstmal, was ich hatte, bevor ich die Checkliste mit den Punkten einmal durchgehe. Ich hatte eine Miso-Suppe. Ich hatte im Endeffekt, nennt sich das Horenzo Gourmet oder Gourmet. Das war eigentlich ein Spinatsalat. Und dann hatte ich noch eine Spicy Salmon Poke. Und bevor ich jetzt sage, dass es lecker ist, suche ich mal nach dem Bewertungskatalog. Preis-Leistung war okay, definitiv okay. Ich habe sogar eine Bowl umsonst gekriegt, weil hier gerade ein Angebot war. Die Verpackung war halt nachhaltig. Ja, Papier, Kombination aus Papier und Plastik. Also
Aber
eher nicht.
ist okay. Ja, aber besser als nur Plastik.
Ja, Essen kam in der angekündigten Zeit. Ich finde, das ist wirklich gut. Gerade dadurch, dass man den Live-Standort des Lieferanten sieht, finde ich das echt gut. Verpackung war dicht und ordentlich. Ich hätte es nicht gedacht, aber es ist echt nichts ausgelaufen. Gerade bei der Miso-Suppe, was natürlich ja so eine wässrige Angelegenheit ist. Das hat gut funktioniert. Essen war heiß bei der Ankunft. Ja, tatsächlich. Miso-Suppe war heiß, Spinatsalat war kalt. Das Sushi, das ich hatte, war auch nicht heiß. Also es war kalt.
Voll gut.
Und es sah appetitlich aus. Geschmack war rund und ausgewogen. Überraschenderweise ja. Ich hätte mir jetzt, weil in der Poke Bowl, die bestand eben aus Bohnen, Lachs, verschiedene Gemüsebeilagen und Reis. Der Reis war mir tatsächlich einen Tick zu sehr mit Sojasauce getränkt. Deshalb war das dann ganz ein bisschen zu salzig. Aber ich habe da immer so ein Problem mit Salz. Die Miso-Suppe war ausgezeichnet. Da kann ja auch der Tofu teilweise entweder zu hart oder zu wahnsinnig locker sein. Und was hatte ich noch? Der Spinat war wirklich gut. Rund im Geschmack, so ein bisschen sämig, gut gewürzt, bisschen Pfeffer war auch mit dran. Und Menü war kreativ und liebevoll zusammengestellt. Das kann man nicht bewerten, weil ich hier selbst zusammengestellt habe. Und
Aber
der
wie
An
war denn die Bowl zum Beispiel? War das liebevoll? Hat das zusammengepasst? So kann
ja,
man es ja
das
auch
hatte
machen.
gut zusammengepasst, war gut gestapelt, es ist nichts verrutscht. Also es hat wirklich, war sinnvoll. Und der Anbieter hatte transparente Infos, Herkunft, Allergene, eben wahrscheinlich irgendwo im Kleingedruckten, aber das kann man nicht bewerten. Bonusfeeling gab's, extra Beilage, nein. Kein handgeschriebener Gruß, kein Kuss aus der Küche. Da sind wir bei 7.
Sehr gut. Also, ich habe bestellt beim Shoya Izakaya.
Ah, da wollte ich auch bestellen, ja.
Ja, bei mir gab es Gyozas und Karaage Curry. Mein Mann hat Sushi mitbestellt gehabt, aber das lasse ich jetzt nicht mit in die Wertung einfließen, weil es war ja nicht meins. So. Verpackung war so 0,0 nachhaltig, war alles in Plastik eingepackt. Ja, also klar, den Extra-Gruß muss man wieder rauslassen, den gab es natürlich nicht. Und das Essen per se, also ich muss einen halben Punkt leider für den runden, ausgewogenen Geschmack abziehen noch. Weil es hat mir irgendwie was gefehlt. Ansonsten war noch ein kleiner Extrasalat dabei, das war ganz nett. Also war kreativ und liebevoll zusammengestellt. Verpackung war nachhaltig, nein. Preis-Leistung war okay, ja. Essen kam schneller als die angekündigte Zeit. Verpackung war auch dicht. Das Essen war heiß bei der Ankunft, aber leider halt auch das Sushi.
Echt, das war heiß.
Ja, war warm, aber wie gesagt. Ja, und ich hatte vegetarische Gyozas. Ich weiß nicht, ob das Tofu war. Es hat aber sehr verdächtig nach Hähnchenfleisch ausgesehen und danach geschmeckt. Also ich hatte die vegetarischen Gyozas bestellt. Die waren auch grün auf dem Bild und grün waren sie auch in meiner Verpackung. Aber es hat irgendwie nach Hähnchen geschmeckt. Vielleicht war es auch irgendein verrücktes Tofu-Zeug, was hähnchenartig ist. Ich weiß es nicht.
Gyozas sind ja eigentlich auch nur sowas wie Maultaschen.
Ja, ich weiß, aber ein lecker.
Ja.
Geschmack war rund und ausgewogen. Da muss ich halt einen halben Punkt abzauen, weil es ehrlicherweise, ich fand es jetzt nicht so super special. Die Currysoße fand ich jetzt nicht so richtig toll. Und es gab tatsächlich, ich habe extra nachgeguckt, es gab keine Allergene auf der Seite. Du konntest das anklicken und dann musstest du nochmal eine extra Mail an den Anbieter schicken, um dann die Allergene zu erfragen. Und das fand ich dann schon irgendwie so ein bisschen, ja, Lost Service.
Ja, das kann man ja auch einfacher gestalten.
Ja, genau.
Das kann man leicht optimieren. Gut, was würdest du da abschließend geben?
Ich habe nicht mitgezählt. 6,5.
Sehr gut. Ja. Sehr schön. Dann vielen Dank.
Ja, danke dir.
Das war's für heute bei Ignorant Isarant.
Euch regt auch ständig was auf. Ihr kennt Berufe, die niemand versteht oder Lieferdienste, die entweder völlig überbewertet oder total unterschätzt sind?
Dann schreibt uns auf Instagram @ignorantisarant.
Wir freuen uns auf eure Aufreger, Berufsfragen und Lieferdienstgeheimtipps.
Und vielleicht granteln wir das nächste Mal ja schon für euch.
Und vergesst nicht, nur wer sich aufregt, der lebt.